Möchte uns heute Morgen ein bekanntes Stück aus der Heiligen Schrift lesen. Es ist die Begebenheit, als der Herr Jesus hier als der Messias seinen Heilungsdienst beginnt. Und es ist ein zentrales Stück der Verheißung, was der Messias tun wird. Also zum Beispiel die Blinde die Augen öffnen wird. Ich möchte uns Markus 10 ab Vers 46 lesen. Ich möchte aber sagen, mir geht es nicht unbedingt um das Kapitel, sondern mir geht es um was dahinter steckt. Sie kommen nach Jericho, und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, sah sein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still, ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Wir haben hier eine der gewaltigsten Begebenheiten im Alten Testament. Ich denke, es ist für uns nicht mehr nachvollziehbar, was es geheißen hat, dass ein Mensch blind war im Altertum. Er war erledigt in jeder Beziehung. Er war von der Barmherzigkeit seiner Umwelt abhängig. Und diese Barmherzigkeit war leicht unterentwickelt, wenn man mal sieht, wie es dazu ging. Und es ist hier ein Akt der Barmherzigkeit. Hier ist ein Mensch, der hört von Jesus Christus, vom Erlöser, und jetzt passiert etwas. Bevor dieses Kapitel hier letztendlich überhaupt geschehen konnte, ist im Herzen dieses Menschen etwas passiert. Im tiefsten Grunde seines Herzens ist hier etwas geboren, und das nennt die Bibel Glaube. Und zwar, er kommt zu der Überzeugung, dass dieser Mensch namens Jesus der Erlöser ist. Er kommt zum Schluss, dass dieser Jesus wirklich der Sohn Davids war. Und der Sohn Davids, das ist der Titel für den Messias. Im Judentum war der Sohn Davids war der Titel des Messias aufgrund dieser Verheißung an David. Und er hat hier in seinem Herzen bereits Entscheidung gefällt. Er hat die Entscheidung gefällt, dass Jesus der Messias ist. Er hat die Entscheidung gefällt, dass er Jesaja 35 erfüllen kann. Dort steht nämlich, wenn der Messias kommt, wird er den Blinden die Augen öffnen. Er ist felsenfest überzeugt. Er glaubt, dieser Jesus ist der Erlöser, und er kann genau das tun, was die Bibel verheißt. Nochmals. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist etwas, was heute verloren gegangen ist. Er glaubt von ganzem Herzen, dass dieser Jesus wirklich der Erlöser ist. Und er glaubt von ganzem Herzen, dass er wirklich das tun kann, was die Bibel über ihn verheißt. Jetzt aufgrund von dem geht dieser Mann hin, als er hier hört, dass Jesus kommt, in seinem Elend, und beginnt etwas zu tun, was der Normalzustand ist, was Satan unter allen Umständen verhindern will. Er geht hin und ruft den Namen des Herrn an. Er ruft den Namen Jesus an. Er ruft hier und sagt: Jesus, du Sohn Davids. Er zeigt hier: Du, Jesus, bist der Erlöser. Und er ruft diesen Rettername an und bittet um Erbarmen. Und in dem Moment kommt natürlich die Umwelt, die ja nicht sehr barmherzig war, zu den Blinden, und versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Und jetzt kommt das Entscheidende: Weil hier ein glühender Glaube an diesen Erlöser war, weil er den Rettername Jesus bereits angerufen hat, ruft er noch mehr, betont wieder den Namen, dass er der Sohn Davids ist. Und rief noch viel mehr: Erbarme dich über mich. Das heißt, er lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Und in dem Moment, als der Name Jesus angerufen wird, als hier beharrlich dieser Glaube zum Ausdruck gebracht wird, heißt es plötzlich: Und Jesus stand still. Wir wissen alle, was passiert. Ich weiß das von mir, ich weiß das von Geschäftsveranstaltungen, ich weiß das von Gemeindeveranstaltungen. Wenn einmal die Masse läuft, wenn die Fabrik läuft, dann hast du in der Regel keinen Blick mehr für den Einzelnen. Weil jetzt läuft ja die Maschinerie. So ist der Mensch, das ist menschlich, Anführungszeichen. Aber beim Herrn Jesus ist es völlig anders. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. In dem Moment, wie der Name Jesus angerufen wird, wie die Messias, die Messianität Jesu anerkannt wird und der Mensch mit Glauben von ganzem Herzen nach einem Erlöser ruft, seinen Namen anruft, steht Jesus still. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er steht still. Und jetzt plötzlich passiert etwas. In dem Moment, wie sich der Erlöser dieser armen Seele zuwendet, geht es praktisch sogar auf die Umwelt über. Plötzlich diese bösen Menschen, die zu ihm sagten, sei du still, du Blinder, geht sie praktisch hin und sagt, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Es geht über. Es ist hochinteressant. Und jetzt macht der Bartimäus den letzten Akt des Glaubens. Jetzt kommt plötzlich das, was in Hebräer 11 geschrieben steht, dass der Glaube eine Verwirklichung ist dessen, was man hofft. Er geht nämlich jetzt hin und wirft den Mantel fort. Und ein Blinder wirft seinen Mantel nicht fort, weil den findet er nicht mehr. Und es ist so gewesen in Israel. Die waren auch nicht so sozial, dass niemand gestohlen hätte. Sondern hier war ein ungeheures Risiko. Er nimmt sein kostbarster Besitz. Wir wissen aus den Sprüchen, dass es auch das, ich sage es einmal, Objekt war, das man benutzt hat, um sich zuzudecken. Es war gleichzeitig sein Bettdecke zu Deutsch. Er wirft hier das Kostbarste, was er wahrscheinlich besessen hat, fort und kommt zu Jesus. In dem absoluten Glauben, dass er nachher sieht. Ist brutal. Er hat es von ganzem Herzen geglaubt. Er hat den Namen Jesus angerufen und er hat das Vertrauen so zum Ausdruck gebracht, dass er das letzte Risiko einging. Und hier siehst du etwas Ungeheures, was geistlich Glaube bedeutet. Jetzt geht der Herr Jesus hin und sagt zu ihm, was willst du, dass ich ihn tun soll? Er fragt ihn nochmals, was willst du überhaupt? Jetzt sagt er, Rabuni, dass ich sehend werde. Er sagt nicht, Herr, wenn es dir möglich wäre, mich zu heilen, dann heile mich. Sondern er ist felsenfest überzeugt und er sagt, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Er sieht jetzt, der ins Herz sieht, er der Erlöser, der weiß, was innerlich im Menschen los ist. Er sieht, hier ist echter biblischer Glaube. Der hat sich ausgedrückt, indem der Name des Herrn angerufen wurde. Und in dem Moment, wie der Name des Herrn angerufen wird, wird er gerettet. In dem Moment kommt die Rettung. Jetzt passiert genau das, wenn Glaube sich biblisch auf das richtet, was die Schrift über den Erlöser sagt, dann passiert es. In derselben Sekunde, wie dieser biblische Glaube da ist, rettet ihn der Herr aus seinen Nöten. Es heißt, er wurde sogleich sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. In dem Moment passiert etwas. Ich möchte uns eine Parallelbegebenheit dazu lesen, die ähnlicher Charakter hat. In Apostelgeschichte 22, 16. Hier ist der große Apostel der Heiden, Paulus. Der lebendige Gott nimmt diesen Mann, der seine Gemeinde so bitterbös verfolgt hat, und schmettert ihn zu Boden. Und jetzt schickt er ihm seinen Zeuger, um ihm zu sagen, was geschehen soll. Dass er von Gott berufen ist, das Evangelium zu verkünden, dass Gott bereit ist, ihn zu retten. Vers 16. Jetzt kommt was Interessantes, das heißt nun, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen. Das war für einen Juden, war das der Akt der Identifikation. Und jetzt kommt davor, was davor passieren muss, und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also hier ist genau das Gleiche, wieder dieser Gedanke. Paulus sagt ja, werdet meine Nachahmer. Und hier ist der große Apostel, der hier zeigt, wie man sich Gott naht. Er macht genau dasselbe wie der Bartimäus, er ruft den Namen des Herrn an. Und kommt zum Glauben. Wir haben hier wieder die Begebenheit, die prophezeit ist in Apostelgeschichte 2, 21. wo die große Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, das heißt zuerst über die Juden, dann über die Heiden und dann wieder über die Juden, beschrieben wird. Diese dreifache Geistesausgießung, wir sind ja in der zweite drin, Titus 3 ab Vers 5, der Heilige Geist ist jetzt reichlich ausgegossen, seit der Apostelgeschichte, über die Heiden. Die letzte ist nach der Entrückung die Ausgießung des Geistes über Israel. Hier haben wir etwas, das entscheidend ist. Er sagt hier, es soll geschehen durch die Geistesausgießung. In dem Moment, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde, das heißt seit Pfingsten in der Gnadezeit, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Es hat mich so erschüttert. Wenn du heute in der Christenheit die Zeitungen liest, ich lese relativ viele Zeitungen, aber ich lese nicht zu meiner Freude, sondern ich lese meistens zu meinem Entsetzen. Ich gucke sie einfach durch. Wenn du diese christlichen Blätter und diese Zeitungen und die Publikationen, auch die Bücher liest, dann stellst du etwas fest. Ich gehe einfach einmal zurück. Die Brüder, die dabei waren, Harald, Michael, ihr wisst, Gabi, ihr wisst alle, was ich meine. Arno, wir waren Kinder der Erweckung. Wir sind ein bisschen auf eine schwärmerische Art hier in eine Verführung reingeraten, aber in die Grundzüge sind wir Kinder der Erweckung. Das war für uns etwas Normales, den Namen des Herrn anzurufen. Und mir ist aufgefallen, im Lauf der Zeit ist das verschwunden. Und was mich tief erschüttert hat, als der Gotthold Beck, einer der schwäbischen Missionare, der unter den Japanern wirkt und der eine ungeheure Segensspur vom Herrn her hinterlässt, wo du siehst, wie der Herr sich dazu bekennt. Ich war total erschüttert. Ich hatte das schon vergessen. Vor lauter Rechtgläubigkeit, vor lauter Neo-Orthodoxie, darf ich es mal so sagen, vor allem Bestreben, ja nichts falsch zu machen. Als der Gotthold dann seinen Bericht gab, ich war erschüttert. Ich habe es nie erzählt, aber es hat mich erschüttert. Der Gotthold stand dann plötzlich da und sagt, was bringt der den Japanern bei? Er sagt, sie sollen den Namen des Herrn anrufen, dass sie gerettet werden. Und er sagt, und die Japaner, die wissen, was Götzendienst ist, die merken plötzlich, mit dem Anrufen des Namens Jesu passiert hier etwas Entscheidendes. Er führt sie systematisch zum Jesus, lässt sie den Namen des Herrn anrufen und in dem Moment bricht diese Okkultmacht. In dem Moment bricht dieser Götzendienst. In dem Moment kommen die Menschen zum Glauben und brechen durch. Es hat mich ungeheuer erschüttert. Wer den Namen des Herrn anruft. Und was ich jetzt immer mehr beobachte, ist, dass es verschwindet. Statt den Namen des Herrn anzurufen, wird Psychologie getrieben. Statt den Namen des Herrn anzurufen, wird Management getrieben. Statt den Namen des Herrn anzurufen, wird geschult. Es wird alles getan, was man bei mir auf der Bank macht. Das genau machen wir bei uns auf der Bank. Das ist ja Recht für die Bank, aber nicht fürs Reich Gottes. Sondern hier wird praktisch diese biblische Tatsache, wer den Namen des Herrn anruft, ersetzt durch Technik. Und das Ergebnis ist entsprechend. Du hast keine Bartimäuse mehr. Du hast keine Menschen, die von ganzem Herzen glauben. Du hast keine Menschen, die durchbrechen. Du hast keine Menschen, die den Sieg Jesu erleben. Sondern du hast Menschen, die Theoretiker sind, die sich um Theorien drehen. Auch solche Dinge, wo man dann einfach die wirkliche Begegnung mit dem Herr Jesus durch, ich sag's mal, menschliche Hoffnungen ersetzt. Und da kommt dann die ganze Lehre her, wo du dann letztendlich der Herr eigentlich gar nicht mehr brauchst. Im Psalm 50, Vers 15 heißt es, und rufe mich einem Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Jetzt kommt aber die Einschränkung. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch die Zucht hast und meine Worte verwirfst. Das heißt, er sagt hier, der Name des Herrn anzurufen muss basieren auf einem tiefer Glaube an das Wort Gottes und einer tiefgründigen Absonderung, einem Bruch mit der Sünde. Und das ist das, was hier passiert ist bei diesem Bartimäus. Das ist das, was passiert ist bei meinem Paulus, der 3 Tage lang hier vor Gott lag, blind und nachdachte, was mit seinem Herzen los ist und der dann als reuiger Sünder den Namen des Herrn anrief. Und ich denke, hier haben wir etwas, das ungeheuer wichtig ist, auch für unsere heutige Zeit. Wir haben hier eines der Geheimnisse. Und es kommt vielleicht eine Zeit auf uns zu, wo wir keine Zeit mehr haben, unsere Managementmethode anzuwenden, wo sie auch nicht mehr funktioniert, sondern wo wir vielleicht noch froh sind, wenn wir gelernt haben, den Namen des Herrn anzurufen und dieser Herr, der sofort bereit ist, uns zu erretten. Es ist hier ein Hintergrund. Ich lese uns noch dazu den 52. Psalm, und zwar ab Vers 10. Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes für immer und ewig. Das ist das, was beim Bartimäus passiert ist, im Herzen. Ein tiefes Vertrauen, ein tiefer Glaube an die Gnade Gottes, an das Evangelium, an diesen Rettername Jesu. Ich preise dich ewiglich, denn du hast es vollbracht. Und in der Gegenwart deiner Getreuen, das sind die Chassid, das sind die Juden haben dann die Chassidim davon abgeleitet, das sind die Getreue, die Echte, harre ich auf deinen Namen, weil er so gut ist. Da siehst du etwas. Wiederum, da sieht man, dass dieser Name Gottes, in dem er sich geoffenbart hat, dieser Name Jesus, eine ungeheure Rolle spielt. Mir geht es heute Morgen darum, wir haben vergessen, den Namen Jesus anzurufen. Einmal werden die Gläubiger charakterisiert und da wird beschrieben in der Apostelgeschichte, was heißt, was sind das für Leute? Er sagt, die deinen Namen anrufen. Das war sogar ein Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu Christi. Das war die Geschichte mit Paulus, er verfolgt die, die deinen Namen anrufen, sagt dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ananias. Auf jeden Fall, mir geht es darum, es spielt eine ungeheure Bedeutung hier, was wir mit dem Namen Jesus tun und was wir letztendlich gelernt haben bezüglich der Anrufung des Namens Jesu. Wisst ihr warum? Ich möchte hier jetzt einen kurzen Abstecher auf die Namen machen. Und zwar, weil es eine Riesenrolle in der Heiligen Schrift spielt. Es wird ein Mann kommen, der seinen Namen ebenfalls in den Raum stellt. Und es wird ein Mann kommen, der den Namen ebenfalls anrufen lässt. Aber dieser Mann steht in Offenbarung 13 und nicht in Matthäus und im Lukas und im Markus und in der Heiligen Schrift. Es wird letztendlich der falsche Messias kommen und die Bibel nennt ihn den Antichristen in Offenbarung 13 und es heißt hier in Vers 16 und ich lese schon ab 14. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und im Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir reden immer bloß von der Zahl 666. Man muss die Bibel genau lesen. Es sind drei Dinge, die passieren werden. Unter anderem den Namen dieses falschen Messias. Er sagt, denn hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn die Zahl ist eines Menschen Zahl, seine Zahl ist 666. Aber er sagt hier ausdrücklich, es gibt drei Ebenen, die hier letztendlich auf uns zukommen werden. Und zwar das Mahlzeichen, der Name des Tieres und die Zahl des Tieres. Es sind drei Ebenen der Verführung. Und der Teufel, weil er ja letztendlich den Messias nachäfft, weil er der Herr Jesus nachmacht, wird er hier genau das Gleiche tun, dass man hier den Namen eines Falschen in den Raum stellt. Und von daher spielt der Name eine riesige Rolle. Es ist hochinteressant in der Heiligen Schrift, man sieht es im Psalm 8, ab Vers 5, zum Beispiel, dort heißt es der Menschensohn und dann heißt es der Mensch. Und Psalm 9 kommt es wieder und da sieht man etwas, was der Name in der Bibel für eine Rolle spielt. Und zwar, hier steht in der Regel für Mensch Adam. Adam ist das Wort für Mensch. Und Adam bedeutet ganz einfach der von der Erde genommene, der Rote. Also einfach der Irdene. Und das Interessante ist, als Gott Adam den Namen gibt, und der Herr Jesus ist der Sohn Adams, der Sohn des Menschen, war die Erde nicht verflucht. Da gab es keinen Sündenfall. Da war Adam ein neutrales Wort. Da war Adam, das war positiv. Und in dem Moment, wie die Erde verflucht wird um des Sündenfalls willen, sagt die Bibel plötzlich ein anderes Wort und benutzt für Adam ein zweites Wort. Der Herr Jesus ist der Sohn Adams, der Sohn des Menschen. Das ist der Same des Weibes, der Rettung bringt. Aber hier, letztendlich, wo es um den Menschen in seinem gefallenen Zustand geht, da sagt die Bibel dann ein anderes Wort. Sie nennt ihn Enosch, den Gefallener, praktisch den Sünder. Und man sieht hier etwas, wie ein Name vor Gott eine riesige Rolle spielt. Wir sind natürlich gewöhnt, dass man einen Namen raussucht, wie man gerade Lust hat. Ich habe einen Hund, der heißt Max. Max ist der Große, jetzt guck den Hund an, der Name passt nicht ganz dazu. Oder du hast die Katharina, die Reine, und sie ist gar keine Reine. Ihr begreift. Du hast die Andrea, das heißt die Stabile, die Unerschütterliche, die Feste, und sie ist ein Sensibelchen. Muss nicht immer so sein, manchmal passt auch der Name dazu, aber selten. Du hast hier viele, viele Namen. Du hast die Petra, das heißt nichts anderes wie Fels. Das sind Namen aus der Bibel, eher Gebirge sogar als Fels. Und bei den Menschen ist ein Name Schall und Rauch. Du suchst dir einen Namen raus, wenn du die Zeitung liest, dann gibt's gerade Modenamen. Wenn du in einer bestimmten Phase guckst, wo die geboren sind, in einem bestimmten Jahrgang, heißt sie fast alle gleich. Ich komme aus einer traditionellen Familie, darum habe ich keinen Modenamen, sondern ich habe einen Altdeutschen. Und da haben wir die Vorväter rausgesucht. Mein Urgroßvater hat Karl geheißen, der Bruder von meiner Oma hat Hermann geheißen, da gab es halt einen Karl Hermann. Also das war eine andere Ebene. Aber du siehst, die Menschen nehmen die Namen nach ihrem Empfinden. Und das ist der Unterschied. Gott nimmt die Namen nicht nach ihrem Empfinden. Er sagt Adam, und als er zum Sünder wird, sagt er Enosch zu ihm. Das ist ein riesiger Unterschied. Er sagt Abraham, dieser, wie soll ich es nennen, hohe Vater, dieser würdige Mann. Und in dem Moment, wie er die Verheißung kriegt, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden sollen, heißt er plötzlich Abraham, der Vater einer Menge. Das heißt, Gott nimmt Namen ernst. Und darum ist es so wichtig, den Namen Jesus ernst zu nehmen. Und weil Gott die Namen so ernst nimmt, sagt er auch bei den 10 Geboten, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Schon ungeheure Ernsthaftigkeit, die Gott hinter den Namen setzt. Und was für mich interessant war, Schlachter war ja ein Mann der Heiligungsbewegung. Er war ein Mann des Erlebnisses. Er war ein Bibelmann und trotzdem ein Mann des Erlebnisses. Und es ist hochinteressant, wenn du den Namen Jahwe oder Jehova, je nachdem wie man ausspricht, Jahwe ist wahrscheinlich richtiger, aber diesen Namen nimmst, oder ich bin, der ich bin, das ist eine abgewandelte Form aus dem 2. Mose 3. Ich habe dann die Erklärung von Schlachter gelesen, was er dazu sagt, und es ist hochinteressant. Er sagt praktisch, es ist eine Zukunftsform des Namens. Und damit siehst du, dass du von Gott was zu erwarten hast in der Zukunft, also Erlebnis. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen lehrmäßig orthodox sein, das heißt vollständig in Ordnung. Wir müssen uns an die Schrift binden, dass alles stimmt, dass wir keinen Millimeter von der Schrift abweichen, nicht drüber hinausgehen und nicht zurückbleiben. Aber es ist nur ein Teil der Medaille. Der zweite Teil der Medaille ist, den Namen des Herrn anzurufen und das zu erleben, was die Gläubigen erlebt haben, dass der Herr einem nämlich direkt begegnet. Und das passiert durch den Namen Jesus. Und das passiert auch hier, wenn man die Namen anguckt, dass Gott sich offenbart. Er sagt zum Beispiel in seinem Vorherwissen, sagt er über Jakob, du bist der Fersenhalter. In dem Moment, wie er sich bekehrt, 1. Mose 32, wie er den Namen des Herrn praktisch, er fragt ja danach und er sagt ihm den Namen nicht, gell, es ist ja so geheimnisvoll. Immer wenn der Erlöser kommt, wird der Name zugedeckt. Und letztendlich, als er ihn dann erkennt, sagt er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und in dem Moment ändert Gott seinen Namen. Ist dir klar, ich sage es mal vorsichtig, ist euch klar, dass ihr in dem Moment, wie ihr euch bekehrt, dass ihr einen anderen Namen kriegt? Steht Offenbarung. Ich habe auch einen anderen, ich heiße nicht mehr Karl Hermann. Ich habe meinen Namen geändert, wo im Pfingstler war, mit Charlie zu mir gesagt, wo ich dann kein Pfingstler war, haben wieder Karl Hörmann zu mir gesagt. Das ist, hat auch ein bisschen Bedeutung. Aber hier ist etwas in Offenbarung 2, Vers 17 heißt es: Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das heißt, du hast seit deiner Bekehrung im Himmel einen neuen Namen und ich kenne den nicht, ich kenne ihn meinen auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden im Himmel neue Namen haben. Und dieser Name wird unserem Glaube entsprechen, der wird unserem geistlichen Charakter entsprechen. Gott hat es seinem Vorherwissen bestimmt. Hier siehst du letztendlich, wie Gott die Namen ernst nimmt. Saulus, der von Gott erbetene, frommer Jude, in dem Moment, wie er sich bekehrt, nennt er sich Paulus der Geringe. Und am Schluss bekennt er in der Apostelgeschichte und vor allem in 1. Korinther 15, ich bin der geringste der Apostel. Der Mann, der sich am tiefsten demütigte, wird von Gott am höchsten erhöht, außer Herr Jesus, als Mensch. Der Lehrer der Heiden, der große Apostel. Aber wieder ändert Gott seinen Namen. Das heißt, Gott ändert die Namen der Menschen in dem Moment, wenn er ihnen begegnet. Das heißt, hier passiert etwas. Und die Namen haben biblisch gesehen eine ungeheure Bedeutung. Es gibt bei Gott keine Namensinflation wie bei uns. Darum ist der Name Jesus dieser ewige Name, der unabänderlich ist. Dieser Name über alle Namen, der angerufen wird für alle Ewigkeit. Und darum spielt es so eine große Rolle. In Malachi 3, Vers 6 sagt Gott für sich selber. Und im Hebräer steht ja das Gleiche über den Herr Jesus. Dass Gott bestimmte Eigenschaften hat, die er nicht ablegt. Er sagt hier, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Vom Jesus steht, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er steht nicht, er tut dasselbe. Das sieht man in der Heilsgeschichte, dass er anders handelt, aber er ist derselbe. Und er ist derselbe und es geht immer von Gott her um diesen heiligen Namen, so wie sie Lukas 1, Vers 49 geschrieben steht. Und dieser Name ist heilig. Und die Christenheit ist benannt, letztendlich nach dem zweiten Teil dieses Namens, nach Christus, die Christen. Und ich denke, es wird langsam Zeit, dass man sich als Gläubiger dieser hohen Verantwortung bewusst wird. Es heißt in Lukas 1, 49, und heilig ist sein Name. Und dann haben wir in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Das heißt, oder ich bin, der ich sein werde. Diese Zukunftsform, wo er sagt, er wird sich später offenbaren. Und wenn man das sieht, wie er sich später offenbaren wird, du siehst diese Sehnsucht nach Offenbarung in 1. Mose 32 beim Jakob. Er hat Sehnsucht, diesen Namen zu wissen, weil er weiß, die haben das geahnt, durch den Namen wird es passieren. Und in Richter 13, Vers 18, dort ist ja auch so eine ungeheure Begegnung. Und zwar, hier offenbart sich der Engel des Herrn, der Herr Jesus, kommt im Alten Testament in der Christophanie und bringt hier seine große Offenbarung. Und Manoach, hier der Vater Simsons, er fragt dann, was ist dein Name? Ihr merkt, da spielt der Name eine ganz andere Rolle. Und dann sagt der Engel des Herrn, der Herr Jesus, zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Ist dieser Name über alle Namen. Aber er ist nicht geoffenbart. Gott wollte es nicht. In Sprüche 30, Vers 4 heißt es einmal, weißt du, dass Gott einen Sohn hat und wie ist sein Name? Er wird nicht geoffenbart. Die Decke ist drüber. Wir heute wissen das Geheimnis. Wir wissen, dass der Name Jesus ist, der Erlöser. Jetzt geht Gott hin und zeigt sich, ich möchte nicht jede Stelle lesen, es ging viel zu weit. Er zeigt sich unter vielen Namen. El zum Beispiel im Hebräischen, das heißt der Starke, der Mächtige. Elohim ist der Furchteinflößende. Ich sage es mal, der von dem selbst, der Herr Jesus sagt, was Gott macht, hat in die Hölle zu werfen. Man spielt heute mit Gott. Man spielt heute Evangelium, man spielt Religion, man spielt Gott. Aber ihr müsst mal sehen, Gott ist furchteinflößend. Der Herr Jesus sagt, sein Vater hat Macht in die Hölle zu werfen. Er hat nicht nur Macht in die Hölle zu werfen, sondern es muss uns klar sein, er tut es.
Und Paulus schreibt in seine Briefe, dass der Herr zu fürchten sei. Das siehst du, das ist das, was Gott offenbart hat. Elohim, der Mächtige, der Gewaltige, der Furchteinflößende. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Gott ändert seinen Namen nicht. Er bleibt immer der Gleiche. Er bleibt immer dem, vor dem man Angst haben muss. Wilhelm Busch hat gepredigt und sagte zu seinen Leuten, wenn sie diskutiert haben, die Gläubigen diskutieren ja um alles in der Welt gerne, es ist ihre Lieblingsbeschäftigung, wie die Athener, dann sagt er zu den Leuten, hast du je Angst vor Gott gehabt? Zum Beispiel mal zu so einem halbfrommen Journalisten, der sagt, nein, dann sagt er, dann rede ich mit ihnen nicht. Er sagt, wenn sie keine Angst vor Gott haben, rede ich mit ihnen überhaupt nicht. Wisst ihr, jetzt versteht mir etwas. Wenn Gott unabänderlich heilig ist, in alle Ewigkeit hinein, und wenn er dieser furchteinflößende Gott ist, der dann einen weiteren Namen im Hebräischen hat, Adonai, nämlich der Herr, dass er der Herr ist, dass er furchteinflößend ist, dass er gewaltig ist, dass er zu fürchten ist und dass er voll Zorn ist, dann langsam dämmert es im Kopf der Gläubigen und der Menschen, dass sie wohl Rettung brauchen. Und dann würde ich zum Beispiel, wenn ich begreife, dass die Namen die Offenbarung Gottes sind, würde ich verzweifelt die Bibel durchsuchen. Wo ist der Rettername Jesus? Wo ist Gott? Ich hab jetzt im Alten Testament viel kontrolliert und ich war völlig erschüttert. Ich habe es nicht gewusst, dass nicht immer, aber vielfach, wo das Wort Heil steht, steht das Wort Jeshua. Und die Juden sagen zu mir, Jesus, Jeshua HaMashiach, Jesus der Messias. Und du siehst hier, wie dieser Gott sich dann im Namen Jesus offenbart. Das ist dieser Rettername. Und wenn ich merke, dass Gott heilig ist, dann merke ich plötzlich, wie wichtig es ist, dass ich den Rettername Jesus anrufe. Weil es der einzige Name ist, wo ich der Heiligkeit Gottes entfliehen kann und wo ich der Hölle entfliehen kann. Wenn man das begreift, dann wird dieser Name kostbar. Er nennt sich auch El Olam, der ewige Gott. Das heißt, Gott verändert sich nicht. Er geht in die Ewigkeit hinein. Weiterer Name von den Juden hieß El Shaddai, Gott der Allmächtige. Das steht in 1. Mose 17, wo sich Abraham offenbart, der Allmächtige. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu was Entscheidendem. Bartimäus glaubte an die Verheißung aus Jesaja 35. Wenn man blind ist, hört man sehr genau zu. Das sagt jeder, der was davon versteht, sagt, die Blinde hören viel besser, weil sie vom Seher her schlecht hier etwas wahrnehmen können. Und er sagt hier ganz klar, letztendlich, erbarme dich, er will, dass er gerettet wird. Das heißt, dieser Bartimäus hat geglaubt. Er hat an diesen ewigen Gott geglaubt, er hat geglaubt, dass dieser Messias allmächtig ist. Er hat es wirklich geglaubt. Jetzt kommen wir wieder zu der Falle der Inseln, wo letztendlich die Christenheit systematisch, in der Welt würde man sagen, säkularisiert wird, verweltlicht wird. Sie kommt systematisch auf die Schiene dieser Welt und nimmt die Mittel dieser Welt, ohne zu begreifen. Du hast einen heiligen Gott, du hast einen gewaltigen Gott, der auch bereit ist zu strafen, du hast einen ewigen Gott, der sich nicht verändert. Und du hast einen Gott, der allmächtig ist, der alles kann. Und jetzt kommt nämlich das Brutale. Was heißt denn allmächtig? Das heißt, dass Gott seine Methode und seine Art nicht ändert und dass die funktioniert, weil er allmächtig ist. Und wenn die nicht funktioniert, dann stimmt was nicht. Dann muss ich mich prüfen, was ist los? Wenn die Bibel sagt, rufe den Namen des Herrn an. Wenn die Bibel sagt, glaube. Wenn die Bibel sagt, fliehe, widerstehe und das funktioniert nicht, dann ist es nicht Gott. Weil Gott ändert sich nicht, er ist der Allmächtige, sondern bin ich das Problem. Dann habe ich mich zu ändern und nicht meine Methode zu ändern und nicht das Evangelium zu ändern und nicht letztendlich die Christenheit hier an den Abgrund zu führen, wie es heute geschieht. Elion ist ein weiterer Name Gottes und das bedeutet, er ist der Höchste, letzte Instanz. Das heißt, wenn ich wissen will, was los ist, dann gehe ich nicht zu den Menschen, sondern sehe ich im Worte Gottes nach und die Bibel sagt, rufe den Namen des Herrn an. Dann gehe ich auf diesem Weg des Glaubens. Elroy ist der Gott des Schauens. Wir wissen, dass 2. Korinther 2 uns sagt, dass wir Gott nur eine einzige Stelle erkennen können. Wir können Gott nur eine einzige Stelle sehen, erkennen, begreifen. So wie es im Johannes 1,18 steht, niemand hat Gott je gesehen, niemand wird ihn sehen, sondern der Einzige, der ihn wirklich gesehen hat, ist der Herr Jesus, der in der gleichen Gestalt war. Und die Bibel sagt hier letztendlich, im Angesicht Jesu erkennst du Gott. Das heißt, Gott offenbart sich und lässt sich erkennen in der Person Jesu. Aber dann sagt die Bibel weiter, er ist der El Bet El. El ist immer das Wort für Gott. Er ist der Gott des Hauses. Und zwar des Hauses Gottes. Das heißt, er ist der Herr der Gemeinde. Selbst Zinzendorf, der in vielem nicht klar war, sagte, er konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das heißt, er ist immer ein Gott der Gemeinde. Das ist auch der Grund. Dieser Jesus Christus, dieser Herr, der letztendlich angerufen werden soll, um Errettung zu finden, um Befreiung zu finden, um dieses vollkommene Opfer wirklich in der Tiefe zu erleben. Was sagt die Bibel vor ihm? Dieser Gott des Hauses Gottes. Sie sagt, er wandelt inmitten der Leuchter. Und der Leuchter ist die Gemeinde. Das heißt, er ist gegenwärtig. Wo zwei oder drei versammelt sind, ist in der Mitte. Das heißt, Herr Jesus ist der, der inmitten der Gemeinde wandelt. Und der dort auch angerufen werden soll. Natürlich kann man auch im Kämmerlein anrufen. Aber er ist der Gott, der sich zum Hause Gottes stellt. Und in dem Moment gilt für die Gläubigen letztendlich kein Solo-Christentum. Albstadt und Haifinger vor allem. Wenn ich sehe, wie viele Gläubige da als Einsiedler leben, ist eine Katastrophe. Sondern die Bibel sagt immer, Gemeinschaft ist der normale Zustand. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Denn letztendlich passiert es. Sobald wir im Lichte wandeln, kommt Gemeinschaft zustande. Und Gott ist ein Gott der Gemeinde, er ist ein Gott der Gemeinschaft. Und dann hat er sich natürlich mit diesem Namen geoffenbart, Yahweh. Jehova wäre die Umschreibung, die wahrscheinlich nicht stimmt. Und das bedeutet einfach der ewig Seiende. Und da kommt jetzt wieder, kommen solche Zusammensetzungen, wo es wieder heißt, der Herr der Heerscharen. Das heißt, letzte Autorität. Wisst ihr, es passiert auch nicht, was der Russe will, und es passiert auch nicht, was der Herr Bush will, was die Amerikaner wollen. Es passiert auch nicht, was die Deutschen wollen. Es passiert auch nicht, was, ich sag's mal so, die Chinesen wollen. Es passiert nicht, was die Völker wollen. Sondern die letzte Instanz ist dieser allmächtige Gott, der Herr der Heerscharen ist. Der letzte Gewalt hat. Und der Herr Jesus hat diese Gewalt vom Vater übertragen bekommen. Der, dessen Name Jesus ist, den man anrufen soll. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. In diesem Äon, in dieser Weltzeit, ist der Herr Jesus letzte Instanz. Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Und er ist letztendlich auch der, der diese Weltgeschichte in den Händen hat. Und am Schluss wird sich jedes Knie diesem Erlöser beugen. Wisst ihr, wenn das begriffen wird im Kopf eines Gläubigen, dann muss er sich verändern. Dann ist ihm klar, mein entscheidender Ansprechpartner ist der Herr Jesus, und ist schon mal gar niemand. Ich rufe den Namen dieses Retters an und er wird mich erretten aus jeder Not, jeder. Und gleichzeitig sagt die Schrift, er ist letzte Instanz. Und in dem Moment habe ich keine Angst mehr. Weil was kann mir ein Mensch tun? Ich bin vom Herrn abhängig. Und jetzt kommen wir zu einem Gedanke, der mir ungeheuer wichtig ist. Das heißt, ich bin immer in letzter Konsequenz vor ihm abhängig. Das heißt, was bei mir passiert, menschlich, geistlich, seelisch, körperlich, gesundheitlich, beruflich, familiär, in der Gemeinde, ist immer eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Und dann haben wir zuerst von gar niemand mehr. Ist immer etwas, wo ich mich mit dem Herrn auseinandersetzen muss. Als Hitler 1937 teilweise die Gemeinde verbot, da gab es zum Beispiel in Freudestadt, gab es einen Bruder, der musste ins KZ wegnehmen. Und als dann der Hitler die Versammlungen verboten hat, dann sind die Brüder hingegangen und haben nicht gesagt, Hitler ist ein Antichrist. Natürlich war er einer, war ein Vorläufer. Aber sie haben nicht gesagt, Hitler ist ein Antichrist. Sie haben nicht gesagt, dieser gottlose Staat, lass uns wieder Bonhoeffer in den Untergrund gehen, weil du könntest Hitler nicht töten, weil es ein Gericht Gottes war. Dann hat auch keiner dieser Anschläge geglaubt. Du konntest ihn nicht umbringen, solange Gott die Hand drüber gehalten hat. Das war ja Gericht. Sondern die Brüder sind hingegangen, haben sich auf die Brust geschlagen und haben gesagt, wir haben gesündigt. Sie sind in sich gegangen und haben gesagt, Herr, Was ist passiert, dass du den Leuchter unserer Gemeinde umstoßen musstest? Ich sage es mal vorsichtig. Ob sie wirklich gesündigt hatten, weiß ich nicht. Ich sage auch nicht, es war wegen dem. Es gibt Verfolgung, wo eine Gemeinde gar nicht gesündigt hat. Aber die Brüder sind zuerst einmal in sich und haben sich zuerst einmal geprüft und haben gesagt, Herr, sind wir der Auslöser? Wenn sie dann zum Schluss kamen, wir sind nicht der Auslöser, dann konnten sie sagen, dein Wille geschehe, und dann sind sie durch. Aber hier sieht man etwas. Der Mensch, wenn er begreift, du hast einen allmächtigen Gott, du hast einen heiligen Gott. Und dieser Gott ändert sich nicht. Er ist der Höchste, er ist der Herr der Heerscharen. Er ist der, der sich nur in Christus offenbart, der nur der Rettername Jesus gegeben hat, um zur Rettung zu kommen. Dieser lebendige Gott ist meine letzte Instanz. Dann habe ich keine Angst mehr. Dann vertraue ich mich diesem lebendigen Gott an und seiner einzigen Offenbarung, seinem Sohn Jesus Christus, ruft der Rettername Jesus an und dann ist es immer eine Sache zwischen mir und ihm. Wisst ihr, was David sagt? Als die Steine fliegen und seine Krieger sind typische Praktiker, sie sagen, dem Simei, dem holen wir den Kopf runter. Er sagt, halt! Vielleicht hat ihn der Herr es geheißen. Der Kopf kommt dann runter später, wenn die Zeit Gottes kam. Aber er sagt, halt, vielleicht hat Gott es zugelassen. Vielleicht hat Gott ihn sogar geheißen. Ich habe es auch schon gebetet, habe gesagt, Herr, vielleicht hast du den oder die das geheißen. Das kann manchmal passieren. Wo du ihn demutig beugen musst. Er ist der Letzte, die letzte Instanz. Er ist der Lebendige. Er ist der Herr der Herrscher. Aber was jetzt wichtig ist, in dem Allem, würde man ja verzweifeln, würde fast an Kismet glauben, fast an Schicksal glauben, wenn man etwas nicht wüsste. Und zwar Richter 6, 24. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und hier ist der Engel des Herrn, der Herr Jesus, er sagt, Friede sei mit dir und nennt diesen Altar, der Herr ist Friede. Epheser 2, 13 und 14. Die ihr ferne wart, ihr seid nahe gebracht durch das Blut Jesu Christi, er ist unser Friede. In dem Moment, wie ich den Rettername Jesus anrufe, mich immer Jesus nähere und hier letztendlich von kindlichem Geist bin, wie ein Bartimäus, so kindlich glaube, dann wird der Friede wie ein Wasserstrom in meinem Herzen sich manifestieren. Dann kommt der Friede Gottes in mein Herz durch Jesu Blut und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann wird sie auch diese Endzeit überleben, dann wird sie auch alles, was auf sie zukommt, wird sie bewältigen, das ist überhaupt keine Frage. Er ist unser Friede. Aber dazu gehört, und der andere Name, wo Gott sich offenbart, das heißt Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shalom, das ist ein Name, wo heißt unsere Gerechtigkeit. Und damit muss es klar sein, 2. Korinther 5, 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass mit mir Gerechtigkeit würden in ihm. Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt, dieser Heilige, dieser lebendige Gott, der sich durch seinen Namen als die letzte Instanz zeigt, als heilig, als Ernstzunehmer, als ein zorniger Gott, der auch bereit ist, in die Hölle zu werfen, der bereit ist, letztendlich zu töten. Er macht lebendig, wen er will, und er tötet, wen er will. Dieser lebendige Gott im Endeffekt hat nur einen Weg ausersehen, dass man mit ihm in Ordnung ist, indem man den Namen Jesus anruft und gleichzeitig von ganzem Herzen glaubt. Das Anruf ist nur die letzte Instanz. Bei uns auf der Bank sagt man immer das Frontend. Der Schluss. Das heißt, das Entscheidende passiert in meinem Herzen, wo ich von ganzem Herzen glaube, dass er für mich zur Sünde gemacht wurde, dass er für mich sein Blut vergoss, dass er das vollkommene Opfer ist, dass in diesem Opfer alles, was Gott letztendlich wollte, alles, was zwischen Gott und mir stand, alles, was trennend war, dass in diesem Opfer alles weggenommen ist, dass Gott völlig zufrieden ist durch dieses vollkommene Opfer, dass bei Jesus meine Gerechtigkeit ist. Und Gott hat keinen anderen Weg, der bleibt in alle Ewigkeit und es geschieht dann letztendlich durch das Anrufen des Namens Jesu, dem es wirklich annimmt. 2. Mose 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt, da steht eigentlich Yahweh Rapha, der Herr, der heilt. Und hier steht was, die Bibel sagt, der alle deine Gebrechen heilt. Aber wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass hier nicht unbedingt die irdischen Gebrecher gemeint sind, obwohl Gott Kranke heilen kann, wenn er will. Aber nicht per se stehen. Und das bedeutet, Gott heilt alle meine geistlichen Gebrecher. Keine der Krankheiten Ägyptens wird auf mir sein. Was ist denn die Krankheit Ägyptens? Hader, Neid, Streit, Eifersucht, falscher Ehrgeiz, das alles ist Ägypten. Das ist das, was ihr schafft ja auch, oder? Selbst wenn ihr nicht im Beruf seid, ihr habt Nachbarn, Kinder, ihr wisst ja, wie der Mensch ist. Das ist alles, was sich hier äußert. Das sind die Krankheiten Ägyptens. Die Sünde ist die Krankheit Ägyptens. Und die heilt er vollständig, aber wieder durch diesen Herrn. Und was hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, als die große Offenbarung Gottes im Hesekiel ab Kapitel 40 passiert, wo der neue Tempel Gottes hier vorgestellt wird für die Menschen. Man denkt ja, wenn man das liest, es gibt keine größere Offenbarung mehr. Die Offenbarung wird immer verdichteter, immer gewaltiger. Die Zahlen sind so gewaltig. Und dann am Schluss, wenn du denkst, jetzt kann gar nichts mehr kommen, dann plötzlich kommt die höchste Offenbarung. Der Name dieser Stadt, das heißt der Name des neuen Jerusalems, der Name des Leibes Jesu Christi, auch der Name des Himmels, des Zentrums des Himmels. Wisst ihr, wie das lautet? Das lautet Yahweh Shammah, das heißt, der Herr ist hier. Die Gegenwart Jesu Christi. Das ist das Normale. Wenn ihr jetzt Offenbarung 22 anguckt, Offenbarung 21, dann seht ihr in der Mitte kein Tempel mehr. Der Tempel ist das Lamm. Da brauchst du kein Licht mehr. Der Tempel, das Licht dieser Stadt, das Licht des Himmels, ist das Licht dieser Welt, der Herr Jesus. Jetzt siehst du plötzlich, wie sich hier alles auf den Herr Jesus konzentriert. Wenn man das begreift, dass hier Gott alle seine Namen steuert auf einen einzigen Punkt zu, auf die Offenbarung dieses Gottesnamens Jesus, auf die Offenbarung des Herrn Jesus als die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes, dann versteht man auch, warum im Hohelied, in den ersten drei Verse, diese gewaltige Offenbarung Jesu Christi passiert. Er sagt hier, ich lese mal ab Vers 2, lieblich duften deine Salben, das heißt die Wirkungen des Heiligen Geistes. Dein Name, dann nehme ich den Namen Jesus, ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Und das ist der entscheidende Punkt, sobald ein Gläubiger den Namen Jesus in der Tiefe begreift, sobald er die Erlösung begreift, dieses vollkommene Opfer, und gelernt hat, den Namen des Herrn anzurufen, beginnt der Herr Jesus von ganzem Herzen zu lieben. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das ist die Jungfrau. Jungfrau ist jemand, der neu geboren ist, bei dem alles neu wurde. Jetzt heißt Vers 4, zieh mich dir nach, so laufen wir. Jetzt plötzlich ist man bereit, in der Nachfolge zu gehen. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht, in die Stellung in Christus. Jetzt ist alles da. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Jetzt kommt wieder der Sünder. Schwarz bin ich, ein Sünder von Natur, aber lieblich. Da ist was passiert. Und jetzt plötzlich haben wir den Namen Jesus lieb. Und eine der größten Offenbarungen über den Namen Jesu Christi, Jesaja 9, Vers 5, wo nochmal diese ganze Palette der Erlösertätigkeit da ist, dieser Name, wenn man den anruft, was dann passiert, es heißt hier, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das sind alles die Eigenschaften, die letztendlich passieren, wenn man den Rettername Jesus anruft. Ratgeber. Es ist so, der Mensch ist so dumm von Natur. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir nicht hinter die Kulisse sehen. Ich weiß nie, was passiert. Ich bin völlig abhängig. Und wie ist das herrlich, wenn man dann einen Ratgeber hat, der alles weiß. Der allmächtig ist. Der allwissend ist. Der alles durchsetzen kann. Der einen Ratschluss für mein kleines Leben hat. Der letztendlich mich mit dem Vater versöhnt hat. Der mein Friedefürst ist. Der dieser wunderbare Name ist. Aus dem Richter 6 und aus dem Richter 13. Wenn man das begreift, dann merkt man letztlich etwas, wie Gott in diesem Zeitalter nur einen einzigen Namen über alle Namen gesetzt hat, den Namen Jesus. Und das ist auch der Grund, warum sich die Gemeinde um den Herr Jesus drehen soll. Also, ich verstehe mich richtig. Mir gefällt der Spruch da oben nicht, wie er aussieht. Aber die Botschaft ist absolut top. Versteht, wenn das schön schwarz wäre und gedruckt, dann wäre das toll. Und zwar nicht, dass es nicht schön gemacht ist, sondern sie verwelket halt langsam. Und das ist halt der Unterschied. Weltlich verwelkt er, geistlich verwelkt er nie. Ihr versteht? Da ist er immer gleich strahlend und frisch. Nämlich der Name Jesus. Und Jesus allein, das stimmt zweimal. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Also, dass man richtig versteht. Die Botschaft ist hervorragend. Und es ist in keinem anderen das Heil oder die Rettung. Denn es ist kein anderer Name, gar keiner, unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus allein. Und das ist das, was wir wieder den Menschen lernen müssen. Wenn sie da hinten zu dieser Tür reinkommen und in diesen Saal sich hineinsetzen, dann müssen sie wissen, wenn sie rausgehen, es geht nur um den Namen Jesus allein. Er ist die alleinige Offenbarung dieses heiligen, lebendigen, zornigen und wirklich handlungsfähigen Gottes. Das müssen wir ja sehen. Gott beherrscht diese Weltgeschichte. Gott tötet, wen er will. Gott lässt leben, wen er will. Und Gott ist Herr über Leben und Tod. Dieser gewaltige Gott, der zu fürchten ist, der hat beschlossen, dass alle Rettung, alle Hilfe nur vom Namen Jesus kommt. Und das ist das, was hier letztendlich ausgesagt ist. Name über alle Namen, das muss klar sein in unserer Mitte. Nichts anderes, um was wir uns drehen. Offenbarung 19, Vers 12. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Das hat mich am meisten wirklich verblüfft. Dass auch der Herr Jesus einen Namen hat, den niemand weiß als er selbst. Wir haben einen Namen, den niemand weiß, den wir erst im Himmel kriegen, aber auch der Herr hat einen Namen, den niemand weiß. Ich würde ihn schon gern wissen, aber jetzt müssen wir halt warten. Und wenn man das sich in Ruhe anguckt, dann sagt die Bibel, Vers 13, er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Das heißt, hier siehst du die ganze Vielfalt, wie das ganze Wort Gottes, drum sagt die Bibel, im Anfang war das Wort, da steht das gleiche Wort, Logos. Und das Wort war Gott, war bei Gott und Gott war das Wort. Sie zeigt dir, der Jesus ist, ist der Uranfang jeder Offenbarung Gottes und letztendlich das entscheidende Wort in diesem Universum ist Jesus. Es hat mal jemand beschrieben, wie er sich die Hölle vorstellt, das ist auch Dummheit, weil man kann sich die Hölle nicht vorstellen, es wird so schrecklich sein. Aber sagt, er stellt sich das so vor, bei allen diesen Qualen, bei allen diesen Elend in der Hölle, werden die Menschen wissen, es gibt einen Namen, wenn ich den anrufen würde, würde ich rauskommen und gerettet sein, aber fällt ihnen nicht mehr ein. Der Name ist gelöscht. Das ist wohl das Schrecklichste, was es gibt. Also nochmal, das ist ein Bild. Philipper 2, Vers 10. Ich denke, wenn ein Gläubiger das begreift, dann lebt er anders. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn das ein Mensch begreift, dann geht die Menschenfurcht weg. Dann unterwirft er sich plötzlich diesem Erlöser, vor dem sich alle beugen müssen. Vor diesem Namen müssen sich alle beugen. Dass dieser heilige, lebendige Gott, der sich in die Hölle werfen muss, von seinem Gesetz her, dass er einen Weg gefunden hat, wenn sie den Namen Jesus anrufen, dann wirst du hier reinkommen als Gläubiger. Du wirst in Sünde gebunden sein. Das kommt von der Welt. Die Welt und dein Fleisch, die passen hervorragend zusammen. Und den Leim liefert der Teufel. Da kannst du Gift drauf nehmen, den liefert er. Dass das alles wunderbar passt. Und in dem Moment, wenn du hier reinkommst, wirst du begreifen, wenn ich den Namen des Herrn anrufe und mit dem gleichen Glauben wie mit Bartimäus, sei vollkommenes Opfer, von ganzem Herzen akzeptier, annehm und glaub, dass es bricht. Und du rufst den Namen des Herrn an, dann bricht's. Das heißt, du kannst hier rausgehen und alle deine Sünde und alle deine Bindungen hier zurücklassen. Bei ihm, bei diesem großen Erlöser. Du kannst befreit durch diese Türe gehen. Und ich möchte zum Schluss eine Bibelstelle lesen, die das ganze Programm dieses Retternamens darstellt, die das ganze Programm dieser Erlösung darstellt. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus sich offenbart, wie er geboren wird als Mensch, wie er ins Fleisch kommt, ausdrücklich vom Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau geboren, ohne Sünde, auch ohne Erbsünde, vollständig der Heilige, der Reine, die letzte Offenbarung Gottes,
sagt die Schrift.
Und jetzt kommt die Prophezeiung.
Eine Prophezeiung, und zwar von Zacharias, über diesen Erlöser. Und die lautet,
dass wir,
Vers 74, Lukas 1, 74,
dass wir
erlöst aus der Hand unserer Feinde, das heißt los von jeder Bindung des Teufels, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Das ist das Programm. Geschwister, gehen wir zurück zum Bartimäus. Er hat geglaubt, wenn er den Rettername Jesus anruft, weil er der Messias ist und wenn die Verheißung aus dem Jesaja stimmt, dann wird er sehend. In Johannes 9 hat er sogar einmal blind geboren und die Augen geöffnet. Es war nach jüdischer Lehre unmöglich. Er hat es geglaubt. In dem Moment, wie er es geglaubt hat, konnte er den Mund nicht mehr halten und hat den Rettername Jesus angerufen. Mit einer ungeheuren Beharrlichkeit, die seinem Glauben entsprach. Wenn wir das glauben, was hier geschrieben steht, dass jeder persönlich von uns vollständig erlöst von jeder Macht der Finsternis, vollkommen frei von jeder Bindung, vollkommen frei von jeder Sünde, Gott dienen können, da steht der Wort, das bedeutet eigentlich Gottesdienst darbringen können, dass wir in Heiligkeit, also wie es Gott entspricht, und Gerechtigkeit, dass wir völlig in Ordnung sind mit Gott, vor ihm alle Tage unseres Lebens leben können. Sobald wir das glauben, in dem Moment, und den Namen Jesus anrufen, wird es passieren. Vers 77 geht es nämlich weiter. Um seinem Volk, das sind wir, die Gläubigen, Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Das heißt, endlich dieses vollkommene Opfer zu begreifen, in der Tiefe, bis in die letzte Faser, und dann den Namen des Herrn anzurufen, um sie in Anspruch zu nehmen. Und dann wird es passieren. Aber ich möchte nicht schließen, ohne eine Warnung auszusprechen. Wisst ihr, was hindert? Ist immer das Gleiche. In den Schädeln der Menschen spuckt immer das Gleiche rum. Nicht Christus, ich. Das spuckt rum. Die Bibel sagt aber, Galater 2, 19 und 20, nicht ich, sondern Christus. Das heißt, ich muss aufhören, meine menschliche, religiöse Art Gott anzubieten. Gott will das nicht. Ihr versteht, was ich meine. Gott will meine Frömmigkeit nicht. Gott will meine Religion nicht, er will sie nicht. Wenn er wissen wollt, was Gott für so eine Religion hält, auch von einer verchristianisierten, was ein Mensch Gott bringen will, dann lest Jesaja 1, die ersten 18 Verse. Da sagt er zu Israel, wer hat dich geheißen, meine Vorhöfe zu zertrampeln? So hört sich nichts anhalten. Er sagt, ich hasse euer Geblärre eurer Lieder. Soll ich mir vorstellen. Ich hasse eure Brandopfer. Wo Gott sagt, er hasst es. Das ist freizitiert. Und dann sagt er am Schluss, wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden, wie wolle. Das heißt, es geht Gott um die Reinigung, es geht Gott um das Opfer, es geht Gott um die Person Jesu und nicht um unsere Religion, um unseren Gottesdienst. Wir müssen das opfern. So wie Abraham die Isaak geopfert hat, müssen wir unsere Religion opfern. Du musst, wenn du den Namen des Herrn anrufst, musst du wie der Bartimäus zuerst jede menschliche Hilfe opfern. Du musst sie aufgeben, du musst sie preisgeben. Du musst aufhören, Werke zu bringen. Du musst dich nur allein auf dieses Opfer verlassen. Allein auf den Namen Jesus. Allein auf seine Wirkung. Allein auf das, was er durch den Heiligen Geist an deinem Herzen tut, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Und dann wird es passieren. Die Alten haben das noch gewusst. Die blinde Fanny Crosby. Ich denke, sie war es. Ich hoffe, dass ich es richtig zitiere. Aber ich denke, sie war es, die das Lied geschrieben hat, gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Der du anderen Gnade zeigst, gehe nicht vorbei. Die haben das nur gewusst, dass man den Namen des Herrn anrufen soll. Wie beim Bartimäus, gehe nicht vorbei, Sohn Davids. Jesus, du Sohn Davids, gehe nicht vorbei. Ich weiß nicht, was dein Bartimäus-Problem heute Morgen ist. Ich weiß nicht, was die Not deiner Seele ist. Das weiß ich nicht. Aber er weiß es. Wenn du den Glauben und den Mut findest, den Namen des Herrn anzurufen, im Herzen, das kann man still tun, den Namen des Herrn anzurufen, dann wird das Gleiche passieren wie bei Bartimäus. Dann greift der Erlöser ein. Es gibt nur ein Problem. Der Jesus sagte mal, da geht es um Ehe, aber das ist egal, er sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Wer es glauben kann, der glaube es. Und wer nicht, der lasse es bleiben. Bloß wer es nicht fassen kann, ist ein elendes Geschöpf. Es gibt perfekte Lösung, perfekte Rettung, perfekte Befreiung. Es ist alles da. Es gibt ein Mittel, wenn man von ganzem Herzen glaubt und den Namen des Herrn anruft, dann passiert es. Ich bete zum Schluss, wenn wir uns erheben. Jesus, ich möchte einfach danken, dass der Vater im Himmel dir diesen Namen über alle Namen gegeben hat, den Namen Jesu. Dass du unser Erlöser bist, dass du uns erlöst hast mit diesem kostbaren und teuren Blut, dass du dieses große, vollkommene Opfer gebracht hast, indem wir völlig erlöst von jeder Macht der Finsternis dir und durch dich am Vater im Himmel dienen können. Es gibt einfach Gnade, du gehst durch unsere Reihe und ich bitte dich, dass wenn irgendjemand in unserer Mitte ist, der gebunden ist, der in Elend, der wirklich in Eisen da liegt, dass du Glaube wirkst im Herzen und die Bereitschaft, den Namen Jesus anzurufen. Ich danke, dass du uns erlöst hast, dass du uns gerettet hast, dass wir Vergebung der Sünde empfangen durften. Jetzt gib uns die Gnade, deine ganze Erlösung anzunehmen und sie auszuleben, auf dass du verherrlicht wirst. Bitte einfach um Gnade, der du weißt, was im Menschen ist, erbarme dich. So wie der Bartimäus gerufen hat, so bitten wir dich, erbarme dich unser. Ich danke dir dafür. Amen.